willkommen zum Snogsalting Podcast. Ob Amazon FBA oder Shopify, wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce mit Romy,
Johannes oder noch besser mit richtig geilen Interviewgästen.
Let's go!
Leute, endlich mal wieder eine neue Folge und ich freue mich heute besonders. Es ist eine Person, die uns in diesem Jahr ganz schön viel geholfen hat. Wir saßen gerade zusammen, wir waren ja gerade für 4 Tage auf unserem Summertrip mit dem ganzen Team und unter anderem Arne war auch dabei. Er macht ja unsere Facebook-Ads, war auch schon hier im Podcast. Und Arne wäre nicht bei uns ohne dich, Jan. Deswegen willkommen hier im Podcast.
Ja, vielen Dank, Johannes. Das ist wohl so.
Ja, crazy. Ich habe eben auf dem Fahrrad hierher, als ich hierher gefahren bin, habe ich nochmal überlegt, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ist ja eigentlich auch verrückt. Wie hast du es in Erinnerung? Und dann würde ich auch noch ein paar Sachen ergänzen.
Also, wie ich es in Erinnerung habe, ist, dass ich im WeWork war. Da war ich letzten Sommer, 2020 im Sommer immer viel. Und dann liefst du da irgendwann rum. Und du kamst mir so ein bisschen bekannt vor. Und dann sah ich es auch so Snogs. Und das weißt du gar nicht, weil dann bin ich sofort auf LinkedIn gegangen, um zu sicherzustellen, dass du es wirklich bist. Und dann wusste ich halt, dass du es bist. Und dann habe ich halt, glaube ich, gesagt, hey, bist du nicht Johannes von Snogs?
Geil. Und ich muss sagen, es fangen gar nicht so viele geile Konversationen an mit, hey, bist du nicht der von Snogs? Und das meine ich jetzt gar nicht arrogant oder eingebildet. Aber klar, es kommen bestimmt ab und zu mal Leute auf mich zu. Aber ich glaube, ich kann mit Sicherheit sagen, dass in den letzten 12 Monaten du da die bereicherndste Begegnung warst.
Ah, danke.
Was ist seitdem passiert? Weil als ich dich damals im WeWork getroffen habe, da warst du auch noch nicht gar nicht so 100% sicher, wenn ich das so sagen kann, was du jetzt beruflich machst. Mhm. Was ist in den letzten 12 Monaten passiert? Ja. Was machst du?
Ja, also ich mache jetzt schon länger Recruiting. Das heißt, mit Background kann man aus dem Recruiting für Banking und Finance. Ich hatte aber nebenbei auch mal so ein Netzwerk für Mastermind-Gruppen im Rhein-Main-Gebiet. Das heißt, wir hatten in Frankfurt mal, ich glaube, 50 Leute in so 6-7 Mastermind-Gruppen. Das war richtig nice.
Kannst du Mastermind empfehlen? Weil ich war auch in 2-3 drin, aber die waren irgendwie immer scheiße.
Ja, wir haben jetzt gerade eine bei uns gestartet in Norddeutschland auf dem Dorf mit den ganzen Leuten, die ich eben auch erwähnt hatte. Und also ein paar richtig coole Gründer. Und Mastermind, also solange du richtig geile Leute hast, das ist wichtig. Du musst alle Leute, die dich mitziehen, sofort rausschmeißen. Das heißt, sobald mal jemand zum Beispiel bei einer Mastermind-Gruppe nicht kommt, kurz vorher absagt, wo du merkst, da ist nicht das Commitment da, die musst du halt sofort rausschmeißen, damit du wirklich nur A-Player da hast. Weil dafür kommt man dann auch. Und das Zweite ist, du musst halt richtig hart moderieren. Wir machen gestoppte Zeit, sonst erzählen immer die gleichen. Das heißt, wir machen gestoppte Zeit, moderiert, hartes Commitment auf bestimmte Monate, dann geht's richtig ab.
Geil. Aber weiter in deiner Story. Du hast viel Masterminds im Rhein-Main-Gebiet gemacht. Da habe ich dich schon unterbrochen.
Richtig. Na, das heißt, ich habe irgendwann meinen Job gekündigt und habe als Freelance angefangen im Recruiting. Bin also in Startups rein und habe bei denen für die einfach Leute gesucht, so auf Stundenbasis. Das heißt, von Tech-Startups nach Investmentrunden. Das heißt, die ersten kamen so zum Beispiel von Cherry Ventures aus Berlin, mit denen habe ich relativ viel gemacht. Dann kamen noch ein paar andere irgendwann aus dem Netzwerk. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, hey, die Leute, die kommen auf uns zu, weil sie Leute brauchen. Aber... Und sie denken halt, sie brauchen so Active Sourcing, brauchen Headhunter. Aber in Wirklichkeit haben da auch ganz häufig die Prozesse gefehlt. Das heißt, sie wussten nicht, wie man Bewerbungsgespräche führt, wie man überhaupt vorausplant, welche Möglichkeiten es gibt, um Personal zu finden, wie man die Leute hält, wie so ein geiler Prozess aussieht, wer das überhaupt machen sollte, wie man Headhunter, welche Rolle Personal Branding spielt. Wusste eigentlich keiner. Und deshalb habe ich angefangen, den Leuten das nach und nach beizubringen. Daraus ist irgendwann so ein Beratungsprodukt geworden. Also ich habe die Leute one-on-one beraten. Und ich glaube, als ich das so ein Vierteljahr gemacht hatte, hatten wir uns kennengelernt. Aber ich wusste halt immer noch, hey, das macht Spaß. Und der Markt nimmt es gut auf, aber ich wusste auch nicht ganz genau, will ich das so langfristig machen. Aber ich glaube, ich habe irgendwann gemerkt, hey, ich stehe auch richtig drauf, so Unternehmen und eine Agentur aufzubauen. Ich will mal wissen, ob ich das kann. Ich habe da richtig Bock drauf. Das heißt, irgendwann noch letzten Sommer habe ich mir einfach mit mir selber quasi abgemacht, ich gehe jetzt all in. Ich ziehe das ein Jahr durch, egal was kommt, egal wie die Umsätze sind, egal was die Leute sagen. Ich gehe wirklich all in.
All in eine Agentur aufzubauen.
Ja, und das dann wirklich größer zu machen. Und nicht mehr zu sagen, hey, ich mache das alleine, meine Familie lebt davon, macht Spaß, ist okay, sondern hey, ich baue jetzt richtig was auf. Und
wie schwer ist dir diese Entscheidung gefallen? Weil ich glaube, gerade, ich hatte gestern auch wieder ein langes Gespräch mit einem Freund von mir, der Olli, der macht ja LinkedIn von mir. Der ist genau an diesem Punkt, der ist irgendwie alleine und es läuft auch super, aber jetzt steht er irgendwie an dem Schritt so, stelle ich Leute ein, aber man hat vielleicht auch Angst oder... auch einfach keinen Bock irgendwie auf Personal und dann wird alles irgendwie komplizierter. War das bei dir, würdest du sagen, auch so? Und was hat dich dann dazu bewegt, okay, komm, ich stelle selber Personal ein und ich mache vielleicht auch ein richtiges Unternehmen draus und bin nicht nur ein Freelancer?
Ja, ich glaube, die ersten Sachen waren einfach, dass es geklappt hat. Das heißt, ich habe tatsächlich gute Kunden bekommen, die waren irgendwie mega happy und ich wusste gar nicht genau wieso, weil es mir gar nicht so etwas Besonderes vorkam. Also ganz im Ernst, ich denke mir, warum brauchen die Leute Headhunter? Das ist doch mega easy. Eigentlich so, ne, mit Performance-Marketing, Amazon-Leute gibt es an jeder Ecke, denke ich immer.
Aber ich kann es bestätigen, es gibt es nicht und wir haben ja so viele Probleme, aber weiter im Programm.
Naja, das heißt, ich habe irgendwie mega gutes Feedback bekommen. Alle Leute waren irgendwie begeistert, haben schnell Leute gefunden und dann kam ich auch relativ schnell an ein paar richtig coole, bekanntere Unternehmen ran. Das heißt, ich habe viel mit Cherry Ventures gemacht. Snox würde ich dazu zählen, aber ich habe zum Beispiel auch letzten Winter bei Seller X alles aufgebaut.
Geil.
Kennst du die?
Klar.
Ja, das heißt, da war ich der Dritte an Bord. Das heißt, ich war bei Seller X an Bord, 4 Wochen bevor deren 100 Millionen Pre-Seed-Investment überhaupt öffentlich war. Das heißt, sie hatten, glaube ich, schon einen Anwalt und einen Werkstudenten, dann kam ich.
Wow.
Und dann haben wir halt in 4 Monaten 80 Leute geheiert. Und das heißt,
wie macht man, ey, da muss ich reingehen, wie heiert man in 4 Monaten 80 Leute?
Ja, also es war schon krass. Ich muss sagen, die Gründer hatten einen richtig harten Pace. Das heißt, die kannten sich ja beide von Harvard und hatten halt relativ schnell das Investment über 100 Millionen. Aber Philipp, der eine Gründer, war eben vorher bei Goldman und war dann schon mal Managing Director bei ein paar coolen Investmentfirmen. Und Malte, der andere Gründer, hat halt Dafiti aufgebaut, das größte E-Commerce-Unternehmen Südamerikas aller Zeiten, so ein Zalando-Klon mit Rocket. Und das heißt, den Pace, den die mitgebracht hat, ist einfach ultra. Das heißt auch, wir haben uns hingesetzt und das heißt, im ersten Meeting mit innerhalb von 2 Stunden habe ich parallel schon eine Recruiting-Software geonboardet und die Karriereseite online gestellt. Und ab dann war es einfach richtig hart ballern. Das heißt, ich habe ein bisschen Strategie aufgebaut, jede Woche so 2 Leute, 2 Jobs irgendwie versucht zu sourcen und zu besetzen. Die haben nebenbei auch hart geballert. Und dann, ja, die haben zum Beispiel auch wir haben Equihire gemacht. Das heißt, die haben eine Softwareagentur mit 15 Leuten gekauft, um die Mitarbeiter zu bekommen. Ja.
Und funktioniert sowas? Wie ist es dann? Natürlich kann ich jetzt nicht so viel über das Beispiel sagen, sondern lass uns das mal verallgemeinern, weil ich weiß, du hast da so ein paar Cases draus gemacht. Funktioniert, also entsteht da auch wirklich eine Culture dann und ein Team und muss man dann, wenn man 80 Leute hiert, wieder 20 rausschmeißen, weil man zu schnell geheiert hat? Kannst du da ein paar Einblicke geben?
Ja, also ich glaube, rausschmeißen muss man Leute nicht unbedingt, weil wenn du so schnell wächst, ist es auch klar, da wird viel gearbeitet. Das heißt, ich glaube, da ist den meisten Leuten dann klar. Das heißt, auch so 1/3 waren Ex-Investmentbanker, also junge Investmentbanker und die waren eh daran gewöhnt, 80 Stunden zu arbeiten. Und das haben wir genauso da weitergemacht. Das heißt, das passt eigentlich, aber die Gründer waren halt mega erfahren, was die Einstellung angeht. Das heißt zum Beispiel auch Malte hatte bei der Fiti, ich glaube, sein Core-Team aus 30 Leuten, der hat hier alle selber geheadhuntet. Genau, und das heißt, die waren auch mega erfahren dabei und die haben halt Leute gesucht, die einfach mega hungrig sind. Das heißt, sobald jemand nicht mega hungrig schien, haben sie halt nicht eingestellt. Und das hat sich sehr bewahrt. Also was ich mitgenommen habe, Leute müssen einfach richtig Bock auf den Job haben. Und ich glaube, viele Unternehmen, die werben halt mit Benefits und Culture. Aber wir haben es bei uns jetzt auch so gemacht, wir haben von unserer Karriereseite oder von unserem Job einfach alle Benefits rausgenommen. Wir wollen Leute, die Bock auf den Job haben. Und die werden dann mit Benefits belohnt, aber Benefits sind kein Hiring-Tool.
Geil.
Insofern, das geht. Das geht.
Krass. Also immer wieder Wahnsinn, weil wir strugglen ja auch irgendwie, die Culture hochzuhalten. Und ich würde schon auch sagen, dass wir echt fast nur Leute haben, die richtig Bock drauf haben, aber trotzdem, wir sind von Anfang letzten Jahres, also Anfang 2020, so um die 25 jetzt auf 60 und ich merke selber, dass es für mich als Gründer extrem schwer ist, immer alle auch bei Namen zu kennen und ey, das mit jedem auch so diese 1-2 Sätze Smalltalk hinzubekommen, weil man weiß, was der Person wichtig ist. Und ich stelle mir vor, ich habe irgendwie 1,5 Jahre jetzt Zeit gehabt für 40 neue Personen oder 35 und dann so eine Malte, wie du gesagt hast, irgendwie innerhalb von 2 Monaten 80, also da musst du schon richtig Gas geben.
Ja, das stimmt und du brauchst, und was da halt auch geholfen hat, wir haben Leute mit einem ähnlichen Background angestellt. Wir hatten so ein paar Berliner Agenturen, wo wir viele Leute bekommen haben, wie gesagt ein paar Investmentbanken, das heißt die Leute, die haben alle eh schon ähnlich gearbeitet.
Okay.
Die konnten quasi direkt so weitermachen, weil die kannten sich dann teilweise und wir haben ein paar gute Leute da reingeholt, die ihn sofort Verantwortung übernommen haben. Das heißt, ich habe zum Beispiel für den Team, die Supply Chain, der Head of Supply Chain von Amorelli haben wir geholt, Head of Content von Lieferando und solche Leute haben also so schnell Verantwortung übernommen und dann auch ihre eigenen Teams aufgebaut und das brauchst du auch, das kannst du als Gründer gar nicht mehr selber machen, du musst sofort 5 bis 10 richtige Heavy Hitter haben.
Krank, es fängt schon gut an hier im Podcast, ich nehme auf jeden Fall selber alle mit. Wir waren stehen geblieben, aber eigentlich wie bist du irgendwie vom Freelancer zur Agentur geworden? Du hast jetzt schon gesagt, ey, wenn man so Kunden hat, das kann man ja auch irgendwie nicht mehr alleine handeln. Ja. Also Faktor war, es hat einfach brutal gut funktioniert. Würdest du sagen, da waren noch weitere Faktoren, dass du gesagt hast, du willst dich transformieren?
Ja, ich glaube, das andere war auch, dass ich mich selber weiterentwickeln wollte. Weil solange du Freelancer bist, als Freelancer musst du einfach relativ viel das machen, was die Kunden dir sagen, wie sie es machen. Und ich dachte irgendwann, dass ich es besser kann. Und das heißt, wenn du dich auch selber weiterentwickeln willst und nicht mehr den ganzen Tag nur auf diese operativen Aufträge abarbeiten willst, musst du ein Team aufbauen. Und ich habe dann gemerkt, ich habe noch Bock auf andere Sachen. Ich will auch strategischer da rangehen. Ich habe auch Bock, selber ein Team aufzubauen. Das heißt, ich habe mir da zuerst jemanden geholt für Admin und Finance. Und das machen, glaube ich, die meisten Leute eher später. Das würde ich sagen, das sind Geschäftsführeraufgaben. Aber ich glaube, ich habe, genau, die Katja, habe ich auch vorher noch hier in Worms getroffen. Aber ich glaube, so im zweiten Monat habe ich sofort meinen Umsatz verdoppelt. Weil ich diesen ganzen Kram mit dem Admin und Verträgen nicht mehr im Kopf hatte. Dann konnte ich nur noch Sales machen und Kundenaufträge abarbeiten. Und das war halt für mich total geil. Und dann merkte ich immer, krass, mit jener Person, die ich hier reinhole, wird mein Job irgendwie leichter. Und die Kunden wird mehr geholfen und alles wird einfacher.
Geil.
Ich glaube, als ich das gemerkt habe, wenn du die richtigen Leute hast, finde ich eigentlich einfacher für dich und viel entspannter, dann kannst du damit gar nicht mehr aufhören.
Wie lang hat es gebraucht, würdest du sagen, von dieser Transformationsphase, also diesen, hey, du machst die ersten Umsätze, es wird größer, du selbst hast auch gemerkt, hey, was brauche ich, kannst du da einen Einblick geben, wie lange das einfach für dich war und auch wie emotional aufräumen, also war das für dich eine klare Entscheidung oder hast du auch mit dir selbst gerungen?
Nee, es war eine klare Entscheidung, beziehungsweise ich habe halt vorher überlegt, aber dann hatte ich mich irgendwann entschieden, habe es gemacht. Dann habe ich aber auch gemerkt, dass ich meine Struktur noch mal ändern muss, weil vorher habe ich als Freelancer einfach das gemacht, was alle anderen gemacht haben. Ein reines Startup, Leute geforst. Und ich wusste, du kannst es nicht irgendwie skalieren, wenn du das machst, was alle machen. Und das ist auch nicht unbedingt das Sinnvollste, es pro Stunde zu machen. Das heißt, ich habe dann erstmal auch mit dem Berater meine ganze Produktstruktur überarbeitet. Das heißt, es ging dann erstmal, das ist vielleicht so 18 Monate her, 20 Monate, ging erstmal ein paar Monate nach unten, weil ich mein altes Produkt halt nicht mehr angeboten habe, sondern gesagt, hey, ich will was Neues auf den Markt bringen, was viel mehr hilft, was aber auch ein bisschen schwieriger zu fassen ist. Das heißt, ich musste halt erstmal lernen, hey, wie geht denn Sales? Weil als Freelancer musst du kein Sales machen, du machst das, was alle machen. Die Leute sagen, yo, wenn sie dich nett finden, mehr ist das nicht. Das heißt, ich musste Sales lernen, Sales-Funnel aufbauen, und wie das Ganze geht, wie Vertrieb geht, aber dann auch, wie du Sachen strukturiert abarbeiten kannst, wie du Leuten beibringen kannst, dass du nicht mehr einfach alles pro Stunde machst und dass die Kunden noch nicht entscheiden, was du machst, sondern dass du sagst, hey, nee, ich weiß, wie es geht und ihr könnt das halt mit mir machen, dann machen wir es so, wie ich will und dann wird es klappen oder machen es halt nicht mit mir. Ist auch okay. Wir haben genug Anfragen. Naja, das heißt, dann haben wir nochmal alles umstrukturiert. Das hat nochmal so 2-3 Monate gedauert und dann hat das irgendwann richtig gegriffen und seitdem geht's ab.
Was würdest du sagen, es soll hier gar kein Sales-Podcast werden, aber was waren für dich so die Hebel? Also ich glaube, ich finde es super, super geil, was du gesagt hast, dieser Shift auch bei jeder Agentur oder Freelancer von, ey, ich nehme jeden Auftrag an, zu ab einem gewissen Umsatzlevel, merken wir auch bei Snoxalting in den letzten Monaten, war mit der das größte Learning so, ich sag halt viel mehr ab und nehme nur die wirklich, die irgendwie, wo man Bock drauf hat und wo das Team auch Bock drauf hat, weil dann macht man geilere Sachen, dann sind die zufriedener, dann empfehlen die einen weiter. Aber man muss ja auch ehrlich sein, am Anfang muss man irgendwie auch fast alles nehmen, was geht, um mal Fuß zu fassen. Wie war das für dich? Also war da der Shift für dich schwer? Weil dann auch in dieser Phase, du hast es gerade beschrieben, dass es runterging, das stelle ich mir auch nicht so einfach vor.
Ja, ich habe erstmal mit der Analyse angefangen. Das heißt, ich habe geschaut, hey, im letzten Jahr, woher kamen die besten Aufträge? Wo haben die besten Leute vermittelt? Woher kam der meiste Cash? Und dann kam raus, hey, es sind ganz klar Startups. Weil vorher hatte ich halt immer gesagt, ich arbeite mit Startups und KMUs. Das heißt ja aber quasi, es ist alles außer BMW und Mercedes. Na, also wirklich alles, ja, außer was im DAX nicht ist, ist deine Zielgruppe.
Ja.
Und naja, das ist ja keine Zielgruppe. wusste ich aber nicht. Ich dachte, ich hätte eine sehr klare Positionierung.
Hört sich auch cool an, so Startup und KMUs.
Ja, also, das sieht man vielen, auch auf LinkedIn. Und na, das heißt, dann habe ich nochmal geschaut, hey, woher kamen die besten Aufträge? Das waren halt Startups. Dann haben wir erstmal gesagt, hey, welche Startups, mit welchen kann man wirklich arbeiten? Und dann haben wir erstmal angefangen mit gefundeten Tech-Startups. Das heißt so die Berliner Szene. Das kann man viel über Cherry Ventures. Und dann kam nach und nach, glaube ich, die erste Performance-Marketing-Agentur rein. Dann kam, irgendwann haben wir uns zum Beispiel auch kennengelernt. Dann kam noch ein, zwei E-Commerce-Läden. Dann kam irgendwann Seller X. Dann ging es so weiter und plötzlich war ich der Typ für E-Commerce-Recruiting.
Das ist echt so.
Weil es einfach keiner gecheckt hat im letzten Jahr, was über Performance-Marketer sind, was Amazon für Potenzial hat, was Shopify und Shopee ist, irgendwie die ganz anderen Recruiter. Ich glaube, die wissen, also ich glaube, viele Leute wissen bis heute nicht, was in der E-Commerce-Szene in den letzten 2 Jahren abgegangen ist.
Geistesgestört.
Total, total. Auch gefühlt alle unsere Kunden haben sich wie verfünffacht in den letzten 2-3 Jahren.
Ja, voll. Na? Wie bist du der Experte für Recruiting, Hiring geworden im E-Commerce-Bereich? Was glaubst du sind so Keys und wie hast du da auch der Vertrieb, also wie hast du dich so als Experte positioniert, um jetzt die zu nehmen, die du möchtest?
Ich glaube, das eine war, ich habe mich einfach dafür entschieden, das machen zu wollen und ich hatte schon ein paar Aufträge abgewickelt und ich wusste auch, das kann eigentlich sonst keiner so richtig. Das heißt zum Beispiel, was ist ein Performance-Marketer? Das ist kein kreativer Grafikdesigner, das ist den meisten Leuten, glaube ich, nicht klar. Die sehen auch Marketing, kreativ.
Mhm, ja.
Und dabei, es könnte ja nichts, ist ja ganz anders. Ich finde, das sind die Leute, die früher, die kennen wir vielleicht auch aus dem Abi, die früher so nachts Pokerstars gespielt haben. Na, das ist ein guter Performance-Marketer.
Ey,
aber nicht die Leute aus dem Kunst-LK.
Stimmt.
Und das heißt, als mir das klar geworden ist, habe ich halt gemerkt, okay, das wissen irgendwie die wenigsten. Das heißt, selbst mit diesem Wissen, was überhaupt Performance-Marketing ist, was E-Commerce ist, damit war ich schon fast Experte. Und na, dann kam halt einfach ein Auftrag nach dem anderen in dem Bereich. Wir wurden weiterempfohlen. Das war so eine Aufwärtsspirale, die man echt nicht mehr aufhalten konnte. Und deshalb war es dann auch, ich glaube, da hat Corona auch mit geholfen. Man sagt ja auch, so in Wirtschaftskrisen wird die Auftragslage schneller weiterverteilt. Das heißt, der Kuchen verändert sich schneller als sonst. Das haben wir auch gemerkt während Corona, dass andere Agenturen haben halt einfach mal echt viele Leute entlassen. Man hat Aufträge gestruggelt, bei uns ging es voll durch die Decke. Das kam so nach und nach. Commitment von uns, wir haben uns dazu entschieden, wir haben analysiert und dann kamen immer mehr Kunden und hat sich das entwickelt.
Wo steht ihr heute?
Wir sind 5 Leute.
Remote alle, oder?
Ja, alle remote. Wir sind über ganz Deutschland verteilt. Unser Werkstudent, Shoutout zu Benjamin, ist in Taiwan.
Wow.
Genau, aber selbst der geht schon ab. Der hat letztens einen Rekord bei uns aufgestellt. Der hat in Frankfurt einen Performance-Marketer innerhalb von 8 Tagen vermittelt. Das heißt, wir haben ihm Dienstag Kickoff, Mittwoch und nächste Woche war Vertrag unterschrieben bei Performance-Marketer. Das heißt, ja, es geht richtig gut ab mittlerweile. Wir haben in den letzten halben Jahren ganz viele Prozesse aufgesetzt. Workstreams, ich mehr hat es fast kein operatives Recruiting mehr. Entwickeln den Kurs, über den wir auch noch ein bisschen quatschen wollen. Aber ja, wir haben das richtig gestreamlettes Business. Wir haben eine harte Delivery-Schiene und wir haben halt richtig gute Leute. Das heißt, Jessie, die bei uns arbeitet, die war vorher bei Haze. Das heißt, die hat zum Beispiel bei Haze IT-Freelancer an About You vermittelt, hauptsächlich. Das heißt, die weiß alles, was E-Commerce und Tech angeht, also Shop-Entwickler, Shopify, so Frontend-Leute, aber auch E-Commerce-Managers kann die halt rauf und runter. Das ist cool. Dann ist Franzi bei uns, die war halt vorher auch bei Cherry Ventures gearbeitet. Das heißt, die hat das Recruiting für die letzten 60 Ventures von Cherry Ventures aufgebaut.
Ciao.
Und auch die ganzen Head- und C-Level-Leute für die Ventures vermittelt. Die ist jetzt auch bei uns, baut den Kurs mit auf. Daher haben wir einfach richtig coole Leute. Und läuft sehr gut.
Ich kann ja auch sagen, mal aus dem Nähkästchen plaudern von unserer Zusammenarbeit. Wie viele Leute haben wir jetzt? Ich würde so 5, 6?
Ja, 5, 6 hätte ich auch gesagt.
Ja, und es läuft ja, um auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was einer eurer Angebote ist, ist ja wirklich, bei uns ist es so vom Prozess her, wir schreiben jede Stelle aus.
Ja.
Und dann gucken wir erstmal organisch die ersten 2 bis 4 Wochen in der Regel, je nachdem wie dringend die Person ist, auch organisch kommt da irgendwas rein.
Ja.
Dann nutzen wir unsere eigenen Channels, Instagram, LinkedIn natürlich so, um die Stelle zu bewerben. Wenn wir dann aber merken, ey, da kommt nichts bei rum und inzwischen wissen wir, ey, so ein Amazon-Werbung, PPC-Advertiser zu finden, ist halt so speziell, da geht keiner mal eben auf eine Jobseite, gerade jemand, der auch richtig gut ist. Es gibt immer Ausnahmen, aber in der Regel kommt da nichts. Da arbeiten wir dann mit euch gemeinsam zusammen und wie läuft dann von eurer Seite, würdest du behaupten, der optimale Prozess ab?
Ja, also von unserer Seite, irgendwann klingelt das Telefon, Johannes ist dran und sagt, hey, wir brauchen noch mal einen für Amazon. Oder Selma sagt, hey Johannes, mal, die soll ich mal anrufen. So geht es von unserer Seite los, dann weiß ich, okay, let's go. Das heißt von unserer Seite, uns ist erstmal super wichtig, dass wir genau verstehen, worum es hier geht. Das heißt, wir machen mit jedem Kunden für neuen Jobs 60 Minuten Kickoff.
Und ich muss sagen, das ist mega bei euch, weil da merkt man, finde ich, da fängt schon bei euch an, die Fragen, die ihr stellt, sind die richtigen. So, ich muss euch nicht erklären, was Amazon Werbung ist und dann muss ich zeigen, okay, das ist ein Sponsor, sondern eure Leute, inzwischen bist du es ja nicht mehr du, sondern deine Kolleginnen, ey, brutal, die verstehen sofort und dann stellen die Fragen, okay, mega. Also ich finde das schon mal, das wollte ich dir hier mal Feedback geben, weil ich gerade letztens, oder was heißt letztens, aber wann war der Kicker, vor 8 Wochen oder so mal mit in einem Call war.
Ja.
Das fand ich mega, da war ich so, okay, krass, Mann, die weiß wirklich, was wir brauchen.
Ja. Genau, das heißt, und das ist das Wichtigste überhaupt, dass du halt genau weißt, was wollen die für Leute haben. Das heißt, wir gucken uns aber auch breiter an. Das heißt, wir schauen erstmal, okay, was ist das für eine Company, auf welchem Markt sind die unterwegs? Das heißt, jemand wie dich würde ich dann zum Beispiel fragen, wenn wir anfangen zu arbeiten, hey, der Fashion-Markt, Socken, Unterwäsche, T-Shirts, wie hat sich das Käuferverhalten in den letzten 2 Jahren geändert? Was für Companies sind am Start? Warum kaufen die Leute euch? Warum werbt ihr mit, dass denn kein Zettel hinten an Boxershorts ist? Was übrigens echt nice ist, weiß ich aus Erfahrung.
sehr gut.
Ich bin auch begeisterter Kunde von euch. Und das heißt, wir schauen erstmal, hey, was ist mit der Company los? Wie hat sich der Markt entwickelt in den letzten Jahren? Dann schauen wir, wie ist die Company intern organisiert? Und dann schauen wir, hey, was soll die Person überhaupt machen? Und dann gehen wir darauf ein, was für ein Background soll die Person haben? Jemand zum Beispiel bei Amazon, ne, soll das jemand sein, der aus einem kleinen Startup kommt? Soll es jemand sein aus einer Agentur? Soll es jemand sein von einem großen Unternehmen wie Otto? Kann der auch von einem großen Unternehmen kommen, das nicht Otto ist? Weil Otto finden die alle cool. Das heißt, wir gehen da richtig, richtig tief rein. Ja, oder soll das jemand sein, der nur Amazon gemacht hat? Oder Amazon und oder so ein Multi-Channel-Manager? Wir gehen also richtig tief rein und danach gehen wir das Ganze nochmal durch. Wir analysieren das, unser Skript und gucken, hey, was suchen die ganz genau? Was sind die 3, 4, 5 Keypoints? Dann erstellen wir quasi eine Persona, wie man es im Marketing macht. Genau wie es Performance-Marketer macht. Das heißt, wir überlegen uns, hey, was ist das für eine Persönlichkeit, die Person hat? Wo läuft die rum?
Wieder der Online-Pokerspieler.
Genau, ja genau, so jemand ist das, genau, findet analytisch geil, der feiert es zum Beispiel 9 Stunden zu arbeiten und dann irgendwie 3% besser Conversion zu haben. Das feiern die. Das heißt, schon, was ist das für eine Person? Und aber auch, wo laufen die rum bei was für Firmen? Und vor allem, was finden die vielleicht an ihrem Job zurzeit nervig? Das heißt, wir gehen auch in die Messages, die ich gleich nochmal erzählen kann, richtig tief rein bei so Schmerz und Wunsch. Während die meisten Startups, wenn sie Hiring machen, steht eigentlich nur wir. Wir haben eine tolle Kultur, wir sind toll, wir sind gewachsen, wir sind die Kings, wir sind da, wir haben Kicker, wir haben Obst, wir haben eine Startup-Kultur. Das war's. Und ich glaube, die meisten Wärme fragen sich, ja, cool, und also welche Rolle spiele ich da jetzt? Und wir machen es zum Beispiel gar nicht. Wir gehen halt richtig, wir fokussieren uns nur auf diese Persona. Das heißt, wenn wir diese Persona haben, gehen wir ins Copywriting. Das heißt, wir schreiben für jede einzelne Stelle eine richtig geile Copywriting-Nachricht. Das heißt, ich habe auch ein paar Copywriting-Kurse gemacht. Und,
Kannst du mal ein Beispiel machen?
Soll ich eine Live-Copy
machen? Ja.
Na, zum Beispiel, es kommt halt viel darauf an, zum Beispiel bei Performance-Marketern, was wir dafür machen. Wir versuchen immer so einen gewissen Aufhänger am Betreff zu haben, aber dann geht es viel darum, was das für eine Persönlichkeit ist. Wir versuchen halt diese Art von Leuten anzusprechen. Und was du zum Beispiel so ein E-Commerce-Manager, das ist ja von der Person, hat auch jemand strukturiert, das steigen wir zum Beispiel ein mit so Formeln. So, stimmt diese Formel? Dann sagt man zum Beispiel Analytics plus Graphics gleich, da kann man so Vorname, Nachname einsetzen, dann stimmt diese Gleichung. Das heißt, wir schreiben das auch sehr faktisch. Und dann sagen wir, hey, das und das machen wir, du willst das und das machen, die Company hat gerade 10 Millionen geraced, 20 Leute. Das heißt, wir versuchen bei Startups auch mal rüberzubringen, dass es ein stabiler Laden ist. Weil ansonsten, wenn das Startup steht, die Leute wissen ja nicht, okay, ist das jetzt so ein Garage, sind das 2 Typen in der Garage oder ist das About You? Also, was ist das denn hier? Wir versuchen rüberzubringen, hey, es ist ein stabiler Laden, da sind Inhalte da. Und aber es heißt zum Beispiel, jemand, ein Sales-Mitarbeiter, da sagen wir sagen wir, hey, wir sind Marktführer, wir wollen noch weiter. Das finden alle anderen arrogant, aber Sales-Leute wollen das haben.
Safe.
Und wir sagen, hey, kannst du bei uns richtig Kohle verdienen. Oder wir bauen am Ende immer CTAs ein. Und da steht halt nicht, konnten wir dein Interesse wecken, sondern zum Beispiel bei Sales-Leuten steht, hey, übrigens bekommen wir uns hier ein Audi. Passt das für dich oder fährst du was anderes? Das heißt, ich setze schon voraus, dass sie Interesse haben. Und wir versuchen, die Leute dazu abzuholen, wo sie unterwegs sind.
Und macht ihr dann so typisch auf LinkedIn oder wo LinkedIn klassisch? Ja, genau, und wie sucht ihr die Personas? Oder schickt ihr dann pro Stelle, wir haben ja bei uns den Amazon-Werbemanager, PPC-Manager gesucht, schickt ihr dann 100 Leuten so einen Text raus oder sind es eher 50, sind es eher 500? Wie ist das?
Ja, es sind nur 30 bis 50. Aber es ist teilweise auch anders. Zum Beispiel habe ich letztens auch einen CFO gesucht für ein Rocket Startup. Da habe ich, glaube ich, 28 Leute angeschrieben und 17 haben halt geantwortet. Ciao. Das heißt, wir haben auch teilweise, also ich glaube, der Schnitt aktuell ist irgendwie 46%.
Die antworten darauf.
Aber wir bekommen auch teilweise eben, wie gesagt, 70%. Das ist richtig krank. Und die niedrigsten Sachen sind so 25-30% Response Rate. Also aber komplett kalt. Das sind komplett kalte Nachrichten. Krass. Auf Bewerber, die wir nicht kennen. Also mit diesen LinkedIn-E-Mails, die alle Leute richtig hassen. Aber ja, wenn man es richtig macht, weil ich glaube, die meisten Leute, die
machen es scheiße.
Genau, und irgendwie Leute, niemand mag Werbung, aber an sich richtig geile Werbung mögen wir eigentlich.
Ja, also du hast ja gerade mich, ich bin ja so ein E-Commerce-Manager, Du hast mich voll abgeholt. Also Ich muss sagen, meine Augen haben geleuchtet.
Genau, oder wir fragen auch am Ende sowas wie, ich setze auch immer sowas ein wie, hey PS, ich glaube, ich wurde letztens selbst in euch getargetet. Hahaha, das feiern die. Oder sowas wie, Genau, sowas wie, hey, ich würde jetzt auch fragen, konnten wir dein Interesse wecken, aber das lasse ich, weil es die Conversion senkt.
Ja, ne, das heißt, das ist wir, so ein E-Commerce.
Genau, das heißt, wir sprechen halt auch, genau, das heißt, wir bringen auch richtige coole so Branchenwitze mit rein. Oder auch bei so, zum Beispiel bei Sales-Leuten fragt man eher, hey, würdest du lieber 50.000 Kilometer auf Autobahn fahren oder 50.000 Bonus bekommen? Ne, das heißt, weil Sales, die feiern das. Das heißt, ja, wir gehen da richtig offensiv rein. Und das klappt sehr gut, weil Leute sich verstanden fühlen. Und wir sprechen also 30 bis 50 Leute an für jede Stelle. Davon melden sich dann, ja, wie gesagt, so 51% zurück. Mit denen sprechen wir nicht allen. Das heißt, wir sprechen dann pro Stelle mit 5 bis 15, sagen wir 5 bis 12. Und davon geben wir 3 bis 5 unsere Kunden weiter, möglichst innerhalb von einer Woche, manchmal auch 2, manchmal auch eine halbe. Und dann sprechen unsere Kunden direkt mit denen.
Ey, und ich muss sagen, die Qualität ist crazy. Mhm. Also wirklich, auch hier, wir können ja bei unserem Beispiel bleiben. Wir haben 2 Werbemanager gesucht, einen für Snox und einen für Snox Halting. Das ist gerade wirklich aktuell. Da habt ihr uns 5 Kandidaten geliefert. Mit 3 davon haben wir dann gesprochen. Wir kriegen ja quasi dann die Lebensläufe.
Genau.
Und die 3 waren alle, sage ich mal, higher ready. Und wir haben jetzt 2 davon eingestellt, die beide Hammer sind. Und wir hätten sogar, haben wir uns überlegt, sollen wir den 3. noch dazu nehmen?
Ja, mach mal.
Also das ist Wahnsinn.
Ist eh nur eine Frage der Zeit, bis ihr ihn braucht, oder?
Ja, schon irgendwie. Das finde ich halt immer krass, wo ihr die Leute immer wieder aufgabelt. Weil man denkt so, okay, ich selber mit der Personal Brand Johannes Gliesch, ey, ich spreche da auch viele an. Nein, überhaupt nicht. Also die kranken Leute kommen dann echt über euch, gerade in dem Advertising-Bereich. Das finde ich schon... Also ihr macht das irgendwie richtig stark.
Ja, aber ich glaube, man muss auch wissen, wofür so die Firmen stehen. Weil wenn ich dir jetzt jemanden weiterleiten würde, der bei Amazon sehr gut wäre, aber auf einer Persönlichkeit mega steif wäre.
Voll.
Der könnte zwar was, aber wahrscheinlich könntest du nicht mit ihm arbeiten. Mhm. Das heißt, ich glaube, wir gucken auch, hey, wie ist so die Company Culture? Und das heißt, bei euch sage ich immer, es ist so ein krasser Gegensatz, weil zum einen seid ihr mega locker. Ihr redet normal, ihr zieht euch normal an, ihr feiert zusammen. Alles mega entspannt. Gleichzeitig seid ihr absolute High-Performer. Ihr seid sowas von durchstrukturiert, habt so hohe Ziele, so professionell. Und die meisten Firmen haben es halt genau andersrum. Die sind nicht locker, sondern mega steif. Und die sind nicht ambitioniert, sondern haben keine Ziele und treten irgendwie auf der Stelle. Und die Leute wollen halt genau das Gegenteil. Eine richtig lockere Firma mit richtig harten Zielen, wo richtig geil gearbeitet wird. Und das packen wir in die Messages und das läuft.
Geil. Genau. Mega, ey, also wirklich, Leute, ich kann euch ans Herz legen, wenn ihr irgendwelche Stellen habt, die ihr noch nicht besetzt habt, dann meldet euch wo genau? Bei dir?
Ja, gerne bei mir. Entweder bei mir bei LinkedIn oder startup.de.
Geil. Habt ihr noch andere Produkte, die ihr quasi anbietet für Kunden? Oder macht ihr jetzt vor allem dieses, wie nennt man das? Active Sourcing, Headhunting, was ist der liebste Begriff?
Ja, also mir ist es ziemlich egal.
Weil ich Hauptsache, sie kommen.
Nee, ich nenne es immer so, wie die Startups das nennen. Das heißt, wir sagen ja zum Beispiel, dass wir, am meisten sage ich, wir finden A-Player. Und ja, da kann man Recruiting nennen, Headhunting, die Personale an sich unterscheiden das alle, was das genau ist, ne? Was ist Personalberatung, was ist Personaldienstleistung, aber das wissen unsere Kunden auch nicht, deswegen lege ich da auch keinen Wert drauf. Wir sagen aber Recruiting, Headhunting, was auch immer. Das ist das eine. Wir suchen und vermitteln einzelne Leute innerhalb von 1 bis 2 Wochen. Und das andere, wir launchen jetzt am 15. Oktober unseren ersten Kurs. Das heißt, alles das, was ich vorher in einer One-on-One-Beratung mit meinen Kunden gemacht habe, das packen wir in ein richtig geiles Online-Mentoring. Das heißt, es wird ein Mix sein aus dem Videokurs. Wir haben eine eigene App mit Chat-Funktionen, wo die Mitglieder untereinander chatten können. Mehrere weekly Q&A-Calls mit allen, Einzel-Calls. Und das wird richtig abgehen. Und das heißt, in diesem Kurs wird es darum gehen, wie Gründer und Leader aus Startups selber Recruiting machen können, um wirklich jeden Monat 1 bis 2 A-Player einzustellen. Das heißt, es ist wirklich für Leute, die jetzt noch keine riesen HR-Abteilung haben und noch kein Riesenbudget. Das heißt, Gründer, die das wirklich selber machen wollen. Also zum Beispiel Firma 10 bis 20 Leute und der Gründer, die Gründerin will es selber machen. Oder auch bei größeren Firmen, zum Beispiel so Department Leader. Head of Marketing, der selber jetzt 10 Leute heiren will oder die. Für die ist dieser Kurs und ich glaube, das wird richtig abgehen. Und dann kommt irgendwann nochmal ein größerer Kurs, wo man ganze Startup-Recruiting-Abteilungen aufbauen, optimieren kann. Also für die Leute, die schon Personale haben. Aber nee, der nächste Kurs ist wirklich nur für Gründer und Leader. Da kommen keine Headhunter rein aus Agenturen, da kommen keine Personale rein. Nur Gründer und Leader, die das richtig geil lernen wollen, wie Recruiting geht.
Warum habt ihr das gemacht? Also was ist die Motivation dahinter? Du hast ja, glaube ich, am Anfang vom Podcast hast du ja gesagt, ey, du wolltest irgendwie so Leute beraten und das hast du mir auch immer gesagt. Du willst eigentlich anderen dabei helfen, das selber in-house aufzubauen.
Genau.
Jetzt hast du nebenbei mit einem Team dann doch ich kenne nur eine, aber ich bin mir sicher, wir sind so erfolgreich mit euch, die beste E-Commerce, Headhunting, keine Ahnung, wie ich es nennen soll, Recruitment-Agentur aufgebaut. Ja. Woher kommt die Motivation und auch dein persönlicher Antrieb jetzt dennoch den anderen Weg nochmal zu gehen.
Ja, das heißt, mein anderes war nie, wie nur geiles Business aufzubauen, weil ich fand es immer, ich finde an sich, die meisten Firmen, also Startups sollten wissen, wie man selber Leute findet. Mhm. Weil du kommst nicht drum rum. Die meisten, ich glaube, die meisten Firmen, die können fast schneller wachsen, denen fehlen einfach die Leute. Und deshalb, ich finde es genauso wichtig, dass du Sales kannst. Das ist ein Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin, die kein Sales kann, echt ein Problem. Weil du nicht wachsen kannst, genauso mit den Mitarbeitern. Deshalb, ich finde, das ist ganz klar eine Sache, die Startups, wenn sie wachsen wollen, selber meistern müssen. Weil ansonsten bist du immer auf Leute von außen angewiesen, das ist teurer. Und deshalb finde ich es einfach richtig cool, wenn Startups es selber können. Und das ist auch unser Ansatz. Wir wollen gar nicht alle Stellen besetzen, sondern eigentlich so maximal 20%.
Ja.
Wir wollen, dass die Startups den Rest können. Und man, ja, ich finde es einfach richtig. Und das heißt, ich bin auch beim Sales. Ich will auch, also mir ist zum Beispiel, wenn ich Sales-Gespräche habe, super wichtig, dass die Firmen halt wissen, wie es geht. Und wenn sie dann sagen an sich, hey, wir wollen es trotzdem abgeben, hey, sind wir voll am Start. Aber wenn sie sagen, hey, wir haben eigentlich gar keinen Plan, sage ich, okay, dann lernt es erstmal. Wir können gerne mal einen Auftrag für euch machen, das ist das Problem, aber ich will auch, dass ihr es könnt. Und ich glaube, deshalb hatte ich immer diese intrinsische Motivation, dass ich es auch Leuten beibringen wollte. Und ich habe auch Bock darauf, also ich habe ja auch die Firma gegründet, weil ich es einfach mega cool finde, mit Startup-Gründern zusammenzuarbeiten. Weil wenn du dich sonst umschaust, die sind halt, ja, ich finde die aber mega cool drauf alle. Kennst du das wahrscheinlich auch viele in deinem Umfeld. Triffst du halt nichts auf der Straße,
ja.
Solche Leute. Und deshalb, das macht mir Spaß. Ja, aber insgesamt wollen wir wirklich eine der coolsten Marken sein, wenn es ums Thema Recruiting für Startups geht. Mit mehreren Produkten, sodass wir auch alle bedienen können, egal was sie in dem Bereich brauchen.
Wie heißt der Kurs?
Wird wahrscheinlich irgendwie so Recruiting Masterclass heißen.
Bist du da vor der Kamera? Also wie muss ich mir den Kurs vorstellen? Wie viele Stunden Videomaterial ist es?
Das werden so 12 Sessions sein, also 5 Module mit jeweils 2 bis 3 Sessions. Das heißt, dann gibt es ganz viele Videos mit Präsentationen und dazu, das heißt, die Videos sind so Präsentationen und dann ich so per so was ähnliches wie Loom. Das heißt, da bekommen schon mal alle Inhalte rüber. Direkt nach den Inhalten, nach jeder Session kommen auch ein paar Arbeitsblätter. Das heißt, es ist nicht so ein Ding, was du dir einfach reinziehst und dann machst du es nicht, sondern du bekommst das nächste Modul nur, wenn das Arbeitsblatt ausgefüllt ist, dann geht es in die Review-Schleife zu mir und erst wenn das Ding wirklich fertig ist und die Company weiß, wie es geht und für sich selber ein Konzept hat, dann kommt das nächste Modul. Das heißt, das wird eine richtig enge Zusammenarbeit mit mir werden und auch mit unserem Team und das ist das eine, dann gibt es Weekly Calls und Weekly Q&As, wo auch alle Leute die Fragen mitbringen können. Dann gibt es sowas wie Monthly Strategie-Calls, wo wir auch nochmal richtig tief in die einzelnen Firmen reingehen und die richtig individuell beraten. Und ja, so wird das Ganze sein auf 4 Monate. Und danach sollten die Leute wissen, wie sie 1, 2 A-Player im Monat heiern.
Krass, das müssen wir machen. Ich muss da sagen,
dass... Ja, komm gerne zu, Johannes.
Ich weiß noch nicht.
Ihr seid vielleicht ein bisschen groß, weil ich glaube vor 3 Jahren... Als irgendwie 10 Leute hast, wäre es genau das Richtige gewesen.
Safe.
Aber es ist natürlich auch für Gründer, man muss natürlich auch Arbeit reinstecken. Mhm. Weil das ist weniger sowas, das wird wirklich für die Leute sein, die es auch selber machen wollen, noch selber machen können. Und nicht für die Leute, die sagen, hey, ich baue eine Strategie und dann delegiere ich das.
Ja.
Dafür wird eher der nächste Kurs sein. Für die Leute mit Personalabteilung. Das ist wirklich für Leute ohne Personalabteilung, die es wirklich selber machen wollen und lernen wollen.
Geil. Aber vielleicht für Selma oder es fangen jetzt next. Heute eigentlich, beziehungsweise am Montag, fangen 2 neue Damen im HR an.
Ja, habe ich schon gehört.
Ja, also da werden wir auf jeden Fall drauf zurückkommen.
Ja, gerne. Also ich glaube, dafür wird der zweite Kurs noch besser sein für Personaler. Mhm. Aber ja, da gibt es coole Sachen. Da geht es auch ein bisschen um Personal Branding, wie man richtig headhuntet, was überhaupt ein A-Player ist, wie man die für dich selber identifiziert, was so die eigene A-Player-DNA ist, also was für Leute funktionieren bei uns besonders gut. Aber die Standardsachen, wie sieht ein guter Interviewprozess aus, wo die Leute halt alle durchkommen und richtig Bock haben, bei dir zu arbeiten. Wie schaffst du es, dass selbst wenn du Leuten absagst, dass die dich weiterempfehlen als Arbeitgeber?
Kannst du da ein paar Leckerbissen geben, um dass man so ein bisschen mehr Bock noch auf den Kurs bekommt?
Ja, hast du ein bestimmtes Thema, Johannes.
Okay, ich überlege. Was ich oft mache, ist den Zweitcall, wenn es irgendwas ist, wo ich fachlich sehr gut ist. Also bei uns im Recruiting läuft es so ab, ich sage jetzt mal eine normale Stelle, die nicht über dich, euch kommt, ist es oft so, die bewerben sich, dann gucken wir Lebenslaufe an, dann haben das Erstgespräch hat immer Selma, also Selma macht bei uns ja die HR-Abteilung und dann, wenn die gut ist, dann geht es in den Fachbereich quasi rein. Also der Teamlead dann, manchmal auch noch mit einem weiteren Mitarbeiter, wenn es dann um fachliche Themen geht. Findest du diese Struktur generell gut? Also würdest du empfehlen, die Erstgespräche nur HR machen zu lassen? Weil das haben wir bei uns gemerkt. Am Anfang haben nämlich beide Calls immer der Fachbereich gemacht. Und das war dann super. Also dann hast du mal pro Stelle 3, 4 Gespräche. Und dann ist der Teamlead mal für 2, 3 Wochen irgendwie außer Gefecht, weil er nur damit beschäftigt ist. Und was kannst du dann den Leuten mit an die Hand geben? Würdest du sagen, so eine Grundstruktur ist passend? Und wenn ja, wie was kannst du den Leuten auch mit auf den Weg geben in den Gesprächen? Was würdest du sagen, was sind Standardfragen? Das ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber was sind so die Themen, was du in einem Erstgespräch vielleicht rausfindest? Geht es für dich dann immer nur, ist es der Personal Fit gut? Und im zweiten das fachliche Bereich, so ist es bei uns eigentlich in der Regel.
Ja. Also ich glaube, was super wichtig ist, dass man am Anfang erstmal alle Rahmendaten aus der Welt schafft. Weil ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man 4 Interviews führt, ohne über, zum Beispiel überhaupt über Gehaltserwartungen gesprochen zu haben. Das heißt, was wir machen, wir machen das ganz am Anfang. Das heißt, so vor dem ersten Call einigen wir uns quasi auf ein Gehalt, was zustande kommen würde, wenn die Person anfängt, damit da alle auf derselben Page sind.
Krass, das muss ich mir direkt aufschreiben.
Ja, das heißt,
dann fragen, wir machen es nämlich typischerweise am Ende so.
Das genau,
so
das aber, ganz genau, wenn blöde. Wir Leute weiterleiten, dann bekommt ihr auch deren Gehaltserwartungen mit. Mm. Ja, das heißt, ihr wisst schon mal in etwa, okay, passt das oder halt nicht. Wenn geil. Jemand 15.000 drüber liegt, dann kannst du die nächsten 3 Gespräche sparen. Safe. Das heißt, wir fragen auch, hey, wann kannst du anfangen? Und was ich auch im ersten Gespräch immer ganz gerne mache, ist, die Leute ein bisschen abzuschrecken. Das heißt, ich stelle viele Situationen immer schlechter dar, als sie sind. Das heißt, ja, zum Beispiel, als Jessie bei uns angefangen hat, die ist ja Tech-Recruiterin. Ich habe ihr gesagt, ich brauche wahrscheinlich 6 Monate, um Tech-Aufträge reinzuholen, ob sie trotzdem anfangen würde. Ich wusste halt, ich brauche maximal 2. aber ich habe es halt gesagt, weil ich wollte sie ein bisschen abschrecken. Weil ich wusste, und sie meinte, ja, okay, 6 Monate, okay, das passt. Und dann wusste ich halt, okay, die nächsten 2 Monate werden easy. Ne, weil hätte ich, das heißt, wenn du es ein bisschen übertreibst, oder zum Beispiel, also wenn du es ein bisschen übertreibst, dann bekommst du die Leute, die wirklich Bock haben. Oder auch was Startups angeht, wenn Leute zu sehr nach Strukturen fragen in Startups, wenn die sie selber aufbauen sollen, dann schrecke ich die auch so ein bisschen ab. Sage ich, wenn die zum Beispiel fragen, hey, wie ist es mit den Strukturen, sage ich halt ganz klar, ja, ganz ehrlich, wir sind ein kleines Startup, haben wir noch nicht. Und dann bin ich ruhig. Weil ich will den Leuten jetzt nicht sagen, ja, aber das machen wir noch, da kannst du ganz beruhigt sein, da kümmern wir uns drum. Ich will die ein bisschen abschrecken, damit die wirklich Bock auf diese Pioniersarbeit im Startup haben. Das heißt, ich rede das nicht schön, ich mache es eher ein bisschen schlecht. Und dadurch schreckst du schon mal die Leute ab, die wirklich für die es nicht das Richtige ist, wo du nach 3 Monaten merkst, es hat einfach nicht gepasst. Ne? Diesen Satz kennen, glaube ich, alle. Und das heißt, meistens war kein Cultural Fit da. Das heißt, ich schrecke die Leute immer gerne so ein bisschen ab. Und wir reden eben wenig über Benefits, sondern ganz klar über die Arbeit. Und ich frage, hey, weshalb machst du das überhaupt? Wo willst du hin in dem Job? Und ich will halt ganz genau, ich will halt, dass die Leute richtig, richtig, richtig Bock auf den Job haben. Und wie gesagt, mit Benefits und so, wenn die später belohnt mit Bonuszahlungen, aber wenn die keinen Bock auf den Job haben, hast du gleich verloren.
Ey, ich finde das ein super geiles Learning, was wir selber auch voll so gemerkt haben, was wir am Anfang richtig falsch gemacht haben. Wir haben den Leuten den Job schmackhaft gemacht. Wir haben das denen verkauft. Und ich glaube, ich bin auch selber echt ein guter Verkäufer. So, gib mir mit jemand, der vielleicht noch nicht, wir haben ja viele junge Leute, die wissen auch noch nicht 100%, wo die berufliche Richtung in den nächsten 5 Jahren hingeht, was ja vollkommen fein ist. Wenn ich mit denen eine halbe Stunde bis Stunde rede, da kannst du fast jedem Job in Startup jemanden schmackhaft machen. So, irgendwann sagst du, ja Mann, geil, also viele Freiheiten, du arbeitest nur mit Kumpels, wir gehen im Jahr einmal in den Urlaub, du hast die Sachen und der Job und dann darfst du manchmal Vorträge machen und da hört sich jeder Job geil an. Deswegen finde ich, und dann haben wir auch gemerkt, ey, wir dürfen den Leuten nichts mehr verkaufen, weil dann ist es genau, was du gesagt hast, die ersten 3 Monate, fast bei jedem Neuankömmling, der neu im Team anfängt, ist immer so krass motiviert. Und für mich ist die spannendste Phase irgendwie so der 4., 5. Monat. Weil da siehst du genau die Leute, die nicht krass intrinsisch motiviert sind auf diesen Job, die verlierst du in diesem Zeitraum, weil die dann keinen Bock mehr haben.
Und das geht auch sehr gut, indem du auch die praktische Arbeit im Bewerbungsprozess machen lässt. Das heißt zum Beispiel bei Sales-Leuten, gib dir mal eine Telefonnummer und sag, hey, ruf doch mal an. Das ist ein Kunde von mir, ich bin noch nicht durchgekommen, probier du mal. Und wenn ein Sales-Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin im Gespräch sagt, oh nee, irgendwie will ich jetzt gerade nicht. Jetzt anrufen, weißt du, okay, es ist keine Sales-Person. Eine Sales-Person, ja geil, hier, wo ist das Telefon, ich klaus die jetzt. Na, auch wenn die keine Chance haben, aber die Person muss halt richtig Bock da drauf haben. Oder auch mit Recruitern, hey, ich bin jetzt mal der Bewerber, interview mich mal. Na und let's go. Dann siehst du, haben die Leute Bock. Und ist diese, ja, was man Unternehmer nochmal sagt, diese Habits, also sitzt der Prozess. Laufen die Leute? Wie gut sind die wirklich? Und das kannst du halt sofort sehen, wie man sofort beim praktischen Arbeiten lässt.
Wann kommt diese praktische Arbeit? Direkt im Erstcall, so wenn du die Rahmendaten so abgestimmt hast. Und dann machst du meistens eine Live-Aufgabe, weil wir machen es immer so, wenn der erste Call, dann Personal Fit und schon mal so ganz leicht fachlich angefangen, dann kriegen die eigentlich immer eine Aufgabe, eine fachliche Aufgabe, weil viele Sachen, das ist jetzt meine Erfahrung, brauchst du auch Ruhe, Zeit. Also bin bei dir, bei einem Sales-Mitarbeiter, der muss spontan und so, aber eine Buchhalterin, die muss das in Ruhe machen, die kann jetzt da nicht, die ist dann auch aufgeregt, so, das wäre irgendwie unfair der gegenüber. wenn es hier live jetzt so testen würde. Deswegen kriegen die bei uns eigentlich in der Regel dann eine Aufgabe. Und dann im zweiten Call stellen sie die Aufgabe meistens vor, schicken die ein, zwei Tage vor dem zweiten Call, schicken es zu, dass man sich selber auch nochmal vorbereiten kann. Und dann wird gemeinsam, wird es nochmal vorgestellt. Das ist bei uns inzwischen Best Practice, dass die Person auch sagt, wie war der Lösungsweg? Das ist so ein bisschen Methodenkompetenz, dass du merkst, okay, selbst wenn die in die falsche Richtung gelaufen ist und die Aufgabe nicht so gelöst ist, wie ich mir das vorgestellt habe, wie geht die Person an das Problem ran? So war es auch bei dem PPC-Manager. Sollte der dann so eine Excel-Tabelle, sage ich mal, auswerten und dann war es für mich entscheidend, okay, arbeitet der mit Pivot-Tabellen, macht der mit Formeln oder macht der einfach nur Copy-Paste? Was das Ergebnis an sich war, war mir relativ egal. Aber würdest du das unterstreichen oder bist du da echt fast immer live und direkt im Erstgespräch?
Ich glaube, genauso wie es später im Job sein wird. Das heißt, ein PPC-Manager bereitet Sachen vor und präsentiert sie dann. Die Buchhalterin und Buchhalter bereitet Sachen vor und zeigt die dann. Das heißt, man macht den Test genau so. Was du aber zum Beispiel machen kannst mit den Amazon-Leuten, wenn die auch Kundenkontakt haben. Da würde ich spontan machen, hey, lass mal ein Kundengespräch machen. Ich bin jetzt der Kunde, der unzufrieden ist. Hast du Bock? Okay, geil. Das heißt, weil das ist was, das kann man entweder, du kannst es halt oder nicht.
Geil,
ja. Und im Bewerbungsgespräch oder so, du kannst auch einfach gute Bewerbungsgespräche führen können, ohne dass du ein guter Mitarbeiter bist. Aber so ein Rollenspiel, also ein Problemgespräch mit dem Kunden, kannst du nicht faken. Geil. Entweder du kannst es halt oder nicht, aber wie gesagt, das ist ehrlich. Das heißt, sowas, was spontan kommt, weil der Kunde ruft auch spontan an und sagt, hey, die Kampagne ist nicht da und so, wir wurden aus dem Amazon-Shop genommen oder das eine Bild passt gar nicht, das sind nicht unsere Colors, was habt ihr denn da gemacht? Das kommt spontan, dann kannst du halt nicht sagen, ja, ich rufe dich mal eine Stunde zurück, ich bereite mal kurz eine Präsi vor. Ne? Das heißt, solche Sachen muss man spontan testen.
Und sowas lerne ich bei euch im Kurs?
Mhm, ja. Das heißt, aber je nachdem für euren Use Case, das heißt, ihr schaut bei euch selber, hey, was für Aufgaben sind das denn? Was haben wir denn für ein Pace? Was sind das für Probleme? Und daraufhin entwickeln wir gemeinsam mit euch dann ein Interview-Format. Das heißt, wir schon ganz genau, hey, welche Schritte machen Sinn und wir gehen das ganz genau spezifisch für euch durch, damit es für euch passt und damit ihr bei euch die richtigen App, der für euch durchschleust und den Rest halt rauskickt.
Geil. Was ich sau beeindruckend fand in dem Podcast, wie ihr dieses Copywriting macht, sowas finde ich irgendwie beeindruckend. Ist das auch im Kurs dabei?
Ja, das heißt, Copywriting ist eines der größten Sachen, weil ich unterscheide im Recruiting ein bisschen zwischen dem Short Game und Long Game. Das ist Long Game ist sowas wie Personal Branding, Beziehungsaufbau, dass du als Experte sichtbar bist. Zum Beispiel, du könntest auch mal geil ein paar Wikipedia-Artikel schreiben über PPC-Management, weil das lesen nicht die ganzen Nerds durch, also das Nerds nicht. Abwerten gemeint, aber
geil.
Sowas zieht zum Beispiel total.
Das schreibe ich mir auch auf.
Ja, also du kommst total leicht Fachartikel auf Wikipedia veröffentlichen. Und weil, wenn wir alle ein Problem haben, was machen wir? Wir googeln. Was kommt bei Google ganz oben? Wikipedia.
Das ist so smart.
Ja, das ist sowas lernen kann, das ist sowas, was ich das Long Game nennen würde. Das dauert aber natürlich, dass du baust dir einen Namen auf, genau wie im Personal Branding, was vielleicht mit Sales zu tun hat, genauso ist es im Recruiting. Dann brauchst du aber das Short Game. Du hast heute eine Stelle offen, willst nächste Woche 5 Leute kennenlernen, wie machst du das? Und da geht es eben ums Copywriting, weil da geht es ganz genau darum, dass du wirklich verstehst, wer hier deine Zielgruppe ist und dass du halt auf die richtig gute, zugeschnittene Nachrichten schreiben kannst. Und da gibt es auch, wir bringen den Leuten und Coaching auch verschiedene Sachen bei. Zum einen, wie du zum Beispiel so wie wir richtig geile Copywriting-Messages machen kannst, aber auch wie du Leute mit einem Zweizeiler ans Telefon kriegst.
Geil.
Also einfach richtig lässig aus dem Handgelenk. Das klappt zum Beispiel auch sehr gut.
Beispiel
ist einfach, das heißt, es muss so aussehen, als wenn du wirklich als Johannes Kliesch die Leute zufällig auf LinkedIn gefunden hast, nur diese eine Person, und du hast nur für sie eine Nachricht geschrieben. Ein bisschen wie auf Tinder. Wenn klar ist, dass es Copy-Paste, dann reagiert keiner. Also es muss halt so wirken, als wäre es auf diese Person zugeschnitten.
Und das macht tatsächlich sau viel.
Ja.
Der Samu, der bei uns so Conversion Rate Optimierung macht,
ja.
So habe ich ihn gefunden. Ich habe ihm einen Zweizeiler auf LinkedIn geschrieben.
Ja, weil ich... Es gibt ja auch viele Leute, die
ich lassen... Ich guck mal, ob ich es noch finde.
Weil es gibt ja auch viele Gründer, die lassen dann zum Beispiel von ihrem HR Nachrichten über ihr Profil verschicken. Das klappt aber meistens nicht, weil eine HR-Person kommuniziert ganz anders als ein Gründer. Das heißt, ich wüsste ganz genau, wenn ich von Johannes Kliesch irgendwie so 3 Absätze bekomme, so redet er nicht. Die meisten Gründer sind, die schreiben und kommunizieren sehr kurz. Das heißt, einfach nur sowas wie, hey, du wärst... Einfach nur sowas wie, hey, du wärst mega, also auch ohne Absatz, ohne Komma, hey, du wärst mega als unser Amazon-Teamlead. Hab neulich mal eure Sachen auf Amazon gesehen. Eben dann einfach so, hättest du mal Bock darüber zu sprechen? Fertig.
Geil, guck mal, genau. Ich lese jetzt Samus, jetzt du als erstes und dann ich.
Nee, aber ich habe dann noch gleich einen Spezialträger, aber liest du erst mir eine Nachricht vor.
Okay. Ich habe damals Samuel Hess am 6. Mai 2019 geschrieben, hey, grüß dich, hast du Bock mal zu telefonieren? Finde interessant, was ihr mit Rino macht. Das war so ein Dropshipping-Store von Samu. Könnte mir gut vorstellen, dass ihr uns bei Snox helfen könnt, weiter zu skalieren. Liebe Grüße, Johannes. PS, schreibt mir gerne auf WhatsApp.
Ja, genau, perfekt. Aber das muss halt genauso rüberkommen wie auf WhatsApp. und die meisten Leute schreiben halt zu steif. Und dann ist der absolute Killer-Trick, dann 3 Minuten warten und sowas dann sagen, hey, war auch gerade auf eurer Webseite, fand das und das cool. Man muss aber die 3 Minuten warten, damit auf LinkedIn zu sehen ist, dass es eine zweite Nachricht ist.
Geil.
Das ist ein Killer-Trick, das klappt immer. Also 80-90% Response, Hammer.
Und deswegen liebe ich so sehr, mit dir zu sprechen. Du machst, ich finde, du machst es so geil und das meine ich sehr, sehr positiv, dieses Manipulative, so wie kriege ich jemanden, also manipulativ ist ein negatives Wort, aber dieses, hey, emotional, intelligent, empathisch, Leute irgendwie nicht so etwas bringen, aber die Aufmerksamkeit von einem bekommen.
Ja, und das ist ja auch so, weil das sowas machen ja auch nur irgendwie Gründerinnen oder Gründer, die auch wirklich Bock auf ihre Mitarbeiter haben. Jemand, der seine Mitarbeiter schlecht behandelt, der gibt sich gar nicht so viel Mühe. Und nee, daher, das sind alles coole Tricks und davon haben wir eine Menge. Ich habe so viele Vorlagen, die richtig abgehen.
Und sind die alle im Kurs?
Ja, klar.
Ich glaube, da muss ich mir das Ding trotzdem reinziehen. Muss ich aber trotzdem die Arbeitsblätter machen? Ich will eigentlich nur die geilen Tricks haben.
Du musst sie auch umsetzen.
Okay.
Nee, also es kommt immer drauf an. Die Vorlagen gibt es natürlich einfach so. Aber dann müssen die Kursmitglieder eben noch die Sachen auch aus sich selber umformulieren. Und zum Beispiel, oder wir machen auch viel über die normalen Job-Ads. Weil ich habe ja auch als Freelancer viel über Job-Ads gemacht und die meisten Jobs sind 2-3 Wochen gefüllt. Über ganz langweilige Job-Ads. Die sind aber auch geil geschrieben. Das heißt, wir machen auch sowas wie, das wäre vielleicht zum Anfang, bei euch wäre es vielleicht zum Anfang so, es ist 17.30 Uhr und du sitzt im Snox Coffee und trinkst einen Eiskaffee. Coffee. Du hast heute deinen ersten Tag als Amazon-Manager im Team von Johannes Klich gehabt und die Produkte von auf Amazon von 9.000 auf 10.000 Bewertungen bekommen. Du bist zufrieden, weil an deinem ersten Arbeitstag nicht nur steifes Onboarding und dein Internetzugang war, sondern du hast sofort Verantwortung für 3 Projekte bekommen. Klingt das nach dir? Hast du auch Bock auf so einen ersten Arbeitstag? Dann sollten wir sprechen. Und dann sollte eben, mein Name ist Johannes Klich und ich habe in den letzten Jahren, also, ne, so halt, das ist ein bisschen wie Facebook jetzt, machen wir das eigentlich. Aber es ist ein richtig geiles Copywriting und ja.
Ich bin beeindruckt, wie spontan du das raushaust. Also ich glaube, Leute, wenn ihr den Podcast hört, ihr merkt, was für ein Genie der Jan ist.
Danke.
Das ist so. Also ich bin immer wieder beeindruckt.
Ja, es macht doch Spaß, aber wir machen den ganzen Tag nichts anderes. Also wenn du so den
du ganzen bist immer Tag so bescheiden, gell? Das
soll ich immer so sagen.
Ich glaube, fast jeder, der den Podcast gehört hat, will jetzt mal mehr mit euch in Kontakt kommen. Lass uns mal von vorne. Also, wenn man dieses Active Sourcing will, hast du es schon gesagt, Jan Lüttje auf LinkedIn schreiben und eure Website, wie ist die?
Ja, startup.de.
Ich packe das auch in die Shownotes. Mhm. Und wenn man jetzt, wir werden den Podcast ja wahrscheinlich rausbringen, wenn euer Kurs auch schon live ist, wie finde ich den?
Ja, dann gibt es auch auf euch über die Webseite. Wir würden so einen kleinen Pop-up geben. Und wir haben sogar ein kleines Special überlegt
für Jawohl.
Freunde von Snox, für alle Leute, für die persönlichen und engsten Freunde von Johannes Klich. Also jeder, der mit Grüßen von Johannes Klich kommt, bekommt nochmal eine Strategie-Session extra. Das ist, die bekommen wirklich mehr One-on-One-Attention als alle anderen im Kurs.
Geil!
Also einfach Grüße von Johannes ausrichten, das Ding ist safe.
Hammer. Jan, es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. War ja, geil. Ich habe viel gelernt. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben.
Das freut mich, ja. Sag Bescheid, wenn du Fragen hast. Wir sind ja auf WhatsApp connected.
Machen wir.
Cool, hier zu sein. Geiles Café.
Danke. Du gehst jetzt wieder ab nach Hause?
Ja, ich gleich in ICE. Und dann bin ich eben heute Abend um 11 vor 12 zu Hause. Aber die Reise ist ja an sich, ich glaube, wir kennen das alle, man ist unterwegs, die Klamotten ziehen wir irgendwann. Aber ich habe ja auch meine Snox-Boxershots an. Daher
jawohl, da ist noch eine Produktplatzierung.
Reisekomfort ICE ist ganz, ist Reisen wie im anderen, ja. Ganz anderes Level. Daher auch nochmal Empfehlung an Snox.
Vielen Dank für die Produktplatzierung nochmal am Ende.
Gerne, gerne.
Sehr gut. Vielen Dank, dass du da warst. Gute Heimreise und hoffentlich bis bald.
Danke, Johannes. Mach's gut.
Ciao, ciao.
Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.